Wir haben zuletzt angefangen, gemeinsam die Bergpredigt anzuschauen. Diese große Predigt von Jesus, ja, diese Rede des Königs, könnte man sagen, wo er seine Werte, seine Prinzipien zum einen den Jüngern zeigt, aber auch vielen Menschen, die zuhören, die ihm lauschen, die sich da um ihn herum versammelt haben. Und wir sehen, wie Jesus in dieser Predigt das Leben von Gottes Kindern beschreibt und wie er zeigt, was es auch mit dem zu tun hat, was die Menschen schon kannten, mit diesem Gesetz von Mose. Und wir sehen aber auch gleichzeitig, wie Jesus neu einen Maßstab darstellt, wie er wirklich das Verständnis schärft von dem, was sie bereits kannten, weil vieles von dem, was sie kannten, irgendwie durch manche Leute in diesem Volk verwaschen wurde, relativiert wurde, oberflächlich geworden ist. Und ja, in diesem Abschnitt sehen wir einfach, wie Jesus neu beschreibt, was ihm wichtig ist für unser Leben. Und am Ende dieses 5. Kapitels kommt sogar die Aussage, ihr nun sollt vollkommen sein, am Ende von Matthäus 5. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und viele andere, ja, herausfordernde Aussagen in dieser Predigt. Solche Aussagen wie, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, so biet ihm auch die andere dar. Solche Aussagen wie, liebt eure Feinde. Oder sammelt euch keine Schätze auf dieser Erde. Dinge, wo wir irgendwie erstmal schlucken und überlegen, ob das so möglich ist, ob das so realistisch ist. Wie kann es möglich sein, dass wir so ein Leben führen? Sehen wir nicht einen Tag nach dem anderen, wie unvollkommen wir eigentlich sind? Nehmen wir nicht immer wieder betroffen wahr, wie viele Probleme es gibt in unserem Leben, in unserem eigenen Herzen, in unseren Beziehungen? Sind wir nicht immer wieder beschämt, wie weit wir hinweg sind von diesem Maßstab Christi? Wenn wir die Maßstäbe Jesu in der Bergpredigt studieren, dann ist es aber wichtig, dass wir sie nicht einfach nur als christlichen Verhaltenskodex verstehen. Was wir hier lesen, ist die Frucht im Leben von erlösten Menschen. Jesus beschreibt das Leben von Menschen, die zunächst ihr zerbrochenes Herz Gott anvertraut haben. Und er beginnt seine Predigt mit den Aussagen, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Diese Armut im Geist ist das zerbrochene Herz von denen, die vor Gottes Thron treten und ihn um Vergebung bitten. Es ist die Demut, die nötig ist, damit wir von uns selbst wegschauen und Gottes Größe wahrnehmen. Und diese Trauer ist eine Trauer angesichts der Not in unserem eigenen Herzen. Jesus beschreibt das Herz von Menschen, die sich Gott zugewandt haben. Sie haben einen Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit Gottes. Sie denken und handeln mit einer barmherzigen Gesinnung, so wie Gott selbst. Sie nehmen Not um sich herum wahr und tun etwas, um diese Not zu lindern. Es sind Menschen, die Frieden stiften und Schmähungen angesichts ihres Glaubens ertragen. Wenn Menschen so leben, wenn wir so leben, dann sind wir Salz und Licht in einer Gesellschaft, die Gott nicht kennt. In dem Moment, wo wir so leben, wird unser Leben anziehend und attraktiv. Und andere beginnen sich die Frage zu stellen, wie kommt es, dass diese Menschen eine solche Liebe ausstrahlen? Wie kommt es, dass die Ehen und Familien dieser Menschen so gesund sind? Wie kommt es, dass diese Menschen so eine Freude und Gelassenheit haben? Sind wir von Natur aus so? Nein. Ist es irgendwie etwas, was von Begabung abhängt? Nein. Wie kommt es zu dieser Veränderung? Ist es etwas, worauf wir hinarbeiten? Ist es schlicht und ergreifend Disziplin und harte Arbeit? Es ist Gottes Geist, der in uns diese Veränderung bewirkt. Es ist die neue Natur, die Jesus uns geschenkt hat. Und wenn wir die Details der Bergpredigt studieren, auch die schwierigen Aussagen, dann müssen wir aufpassen, dass wir diese Details nicht aus dem Zusammenhang reißen, sondern immer in diesem Gesamtbild betrachten. Und diese Maßstäbe, die Jesus hier aufstellt, können nur für Menschen gelten, auf die auch die Seligpreisungen zutreffen. Für Menschen ohne Gott geht es im Leben sehr stark ums Äußerliche. Es geht darum, wie wir unsere eigenen Leistungen, unsere Fähigkeiten, unser Aussehen nutzen, um Erfolg zu haben in diesem Leben. Gott schaut aber nicht auf diese äußerlichen Aspekte und schon gar nicht auf unsere Leistung. Er schaut auf unser Herz. Und wenn wir nicht zunächst vor Gott zerbrechen, wenn wir nicht erst unsere eigene Unvollkommenheit bekennen, wenn wir nicht damit aufhören, in unsere eigene Kraft, unsere eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, dann müssen wir auch nicht weiterlesen nach den Seligpreisungen. Diese Bergpredigt gilt für Menschen und ist für Menschen gedacht, die diese Gesinnung der Seligpreisung angenommen haben. Menschen, die wissen um ihre Unvollkommenheit, ihre Schuld, ihre Verfehlungen, ihr zerbrochenes Herz. Und diesen Menschen macht der Herr die wunderbaren Zusagen, die wir dort finden. Diesen Menschen verspricht er Glückseligkeit. Und wir müssen schlucken angesichts des Maßstabs, den Jesus in der Bergpredigt aufstellt. Wir sehen nicht, wie wir diesen Maßstab halten können. Wir sehen unsere Sündhaftigkeit und die Abgründe unseres eigenen zerbrochenen Herzens. Wenn wir uns so fühlen, sind wir allerdings genau da, wo Jesus die Bergpredigt anfängt. Wir sind die Armen im Geist. Wir sind diejenigen, die trauern angesichts des Zustands unseres eigenen Herzens. Und Jesus gibt uns die Zusage, dass uns das Reich der Himmel gehört. Er gibt uns die Zusage, dass wir angesichts der Trauer über unser sündiges Herz getröstet werden. Er gibt uns seine Erlösung, die er durch seinen Tod am Kreuz bewirkt hat. Das ist der Anfang unserer Geschichte mit dem Herrn. Und was folgt, ist ein Leben, das völlig auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Ein Leben, in dem der Geist Gottes uns verändert, unsere Gesinnung, unsere Einstellung, unsere Werte, unsere Prinzipien. Und das ist ein Leben, das für Menschen ohne Gott plötzlich faszinierend und anziehend wirkt. Salz und Licht. Jesus selbst lebte die Bergpredigt. Sein Leben war vollkommen. Wir sehen viele, die diesem großen Herrn nachgefolgt sind und deren Leben so aussieht, wie es hier in der Bergpredigt beschrieben ist. Sie waren sich aber alle ihrer menschlichen Schwäche bewusst und nahmen Gottes Gnade in Anspruch. Selbst Jesus von sich selbst sagte er, ich kann ohne den Vater nichts tun. Immer dann, wenn Menschen die Bergpredigt ernst nahmen und lebten, dann wurde ihr Leben zu Salz und zu Licht in dieser Gesellschaft. Paulus brachte das einmal folgendermaßen auf den Punkt in 1. Korinther 15. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber, Vers 10 in 1. Korinther 15, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Paulus war außerordentlich begabt. Er hat es als Pharisäer und damit in der damaligen Welt, in seiner damaligen Welt, weit gebracht, bevor er an den Glauben zu Jesus fand. Seine Begabung, seine Fähigkeiten, seine weltliche Karriere hatten aber überhaupt keine Bedeutung vor dem Thron Gottes. Paulus wurde zunächst arm im Geist, demütig vor Gott und abhängig von der Gnade Gottes, bevor Gott ihn als Salz und Licht für Kleinasien und Europa gebrauchte. Das, was ihm vorher etwas bedeutete, das sagt er selbst, hielt er um Jesu Willen, wofür? Für Verlust und für Dreck. Wir lesen davon im Philipperbrief. Wenn wir also jetzt nun die Maßstäbe Jesu studieren, dann müssen wir uns im Klaren sein, dass ein solches Leben nur durch den Geist und die Gnade Gottes bewirkt werden kann. Nachdem uns Gott zunächst zu diesem innerlichen Zerbruch geführt hat. Wenn wir uns mit der Größe und Herrlichkeit Gottes beschäftigen, dann können wir uns angesichts dieser Größe nur demütigen vor unserem Herrn und Heiland. Für ein Leben mit Gott müssen wir unser Selbstvertrauen und unseren Stolz auf unsere eigenen Leistungen beim Herrn abgeben. Und diese Gesinnung des Zerbruchs, diese Armut im Geist, diese Trauer angesichts unserer eigenen Sünde, diese tiefe Demut ist Grundvoraussetzung, damit der Geist in unserem Leben eben diese Veränderung bewirken kann, von dem wir in der Bergpredigt lesen. Martin Lloyd-Jones hat es folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Die Bergpredigt zeigt uns jenen Berg und fordert uns dazu auf, ihn zu erklimmen und auf den Gipfel zu klettern. Und die erste Sache, die du angesichts dieses Bergs wahrnehmen musst, ist, dass du ganz und gar unqualifiziert bist und dass irgendein Versuch, es mit der eigenen Kraft zu schaffen, Beweis dafür ist, dass du die Voraussetzungen nicht verstanden hast. Lasst uns weiterlesen in der Bergpredigt, Matthäus 5, ab Vers 17. Wir lesen zunächst Vers 17 bis Vers 20. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Kein ganz leichter Abschnitt. Was heißt es, dass Jesus nicht kam, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern um es zu erfüllen? Wenn Jesus über das Gesetz und die Propheten spricht, dann nimmt er Bezug auf die Schriften des Alten Testaments. Insbesondere die 5 Bücher Mose und verschiedene Bücher, die er mit dem Wort Propheten zusammenfasst. Das war eine bekannte Einheit, das Gesetz und die Propheten. Finden wir mehrfach in der Bibel diesen Begriff als Zusammenfassung für diese Schriften des Alten Testaments. Und er sagt, dass die Anwendung und die Lehre dieses Gesetzes mit einem Segen im Himmelsreich verknüpft ist. Und er sagt, dass dieses Gesetz immer noch Gültigkeit hat bis zum Ende der Zeit. Und er sagt auch, dass er gekommen ist, das Gesetz zu erfüllen. Aber was heißt das? Wir sehen im Alten Testament, in den Büchern Mose unter anderem, die vielen Vorschriften, die sich auf diesen Opferdienst beziehen, diese vorgeschriebenen Rituale im Zusammenhang mit dem Opferdienst. Und das, wenn wir da genau drauf schauen und das studieren und das in Verbindung setzen mit dem, was wir aus dem Neuen Testament kennen, dann sehen wir, wie diese Dinge aus dem Opferdienst im Alten Testament eine Vorschattung waren auf das Erlösungswerk Jesu am Kreuz. Jesus selbst ist der hohe Priester, der durch seinen Tod am Kreuz dem Vater ein perfektes Opfer präsentierte. Und dieses Opfer war ausreichend, um für die Schuld aller Menschen zu büßen. Gott setzte das Gesetz nicht außer Kraft, um uns zu retten. Es hätte seinen Charakter und seiner Gerechtigkeit widersprochen. Gott sandte Jesus, um das Gesetz zu erfüllen, um genau das zu tun, was nötig war im Sinne dieses Gesetzes. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und nur Jesus konnte durch sein schuldloses Leben eben dieses Opfer bringen, diesen Lohn erbringen. Und das war nötig, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Alles andere wäre nicht akzeptabel gewesen als Opfer. Keine eigenen Versuche, vor Gott zu glänzen. Keine Werke von Menschen. Jesus kam also, um das Gesetz zu erfüllen. Und wir lesen viel über dieses alte Gesetz und den Unterschied zu dem neuen Bund Jesu an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, unter anderem im Galaterbrief, auch im Hebräerbrief besonders. Den Hebräerbrief verstehen wir nur, wenn wir das Alte Testament kennen. Oder sehen wir, wie Jesus das Gesetz erfüllt hat. In Hebräer 10 heißt es in Vers 14, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, der nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Dieser neue Bund löst die bestehenden Gesetze nicht auf, sondern Gott nimmt seine Gesetze und schreibt sie in unsere Herzen. Das, was wir kennen als die 10 Gebote, dieser moralische Maßstab Gottes, hat er in unsere Herzen geschrieben. Und er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der uns an all das erinnert, was Gottes Maßstäbe für uns betrifft. Und das vollkommene Einhalten dieses Gesetzes ist nicht länger Grundlage für unsere Gerechtigkeit. Konnte nie Grundlage sein, sagt das Neue Testament. Sondern wir wissen, dass Jesus zu unserer Gerechtigkeit geworden ist, wenn wir an ihn glauben. Er schenkt uns diese Gerechtigkeit, die wir nie durch unser eigenes Verhalten hätten erreichen können. Und Jesus wendet sich an die, die an eine Rechtfertigung auf Grundlage dieses Gesetzes glauben, die irgendwie immer noch denken, ja, das können wir doch einfach alles einhalten und dann ist gut. Aber er sagt diesen Menschen, wenn ich eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Was hatte Jesus am Verhalten der Schriftgelehrten und Pharisäer auszusetzen? Diese frommen Juden legten extremen Wert darauf, alle Vorschriften des Gesetzes im Detail einzuhalten, mit einem Fokus auf äußerliche Aspekte, wohlgemerkt, und sie etablierten damit für sich eine Religion, wo es typischerweise darum geht, Dinge exakt so zu tun, wie vorgeschrieben. Und es geht vor allem um viel Äußerliches. Und was Jesus an ihnen kritisierte, war eben ihre Scheinheiligkeit, ihre Oberflächlichkeit. Sie übersahen, worauf es wirklich ankam. Sie hatten diesen ersten Abschnitt der Bergpredigt, diese Seligpreisung, ganz sicher nicht verstanden. Sie übersahen, dass es auf ein zerbrochenes Herz, auf Demut und auf eine gottesfürchtige Einstellung ankommt, nicht auf den Buchstaben des Gesetzes. Und alles, was in unserem Text hier folgt, speziell in diesem Kapitel, sind Beispiele dafür, wie Gott auf unser Herz schaut in verschiedenen Zusammenhängen. Jesus etabliert hier kein neues Gesetz, sondern er zeigt, was sein Verständnis von dem existierenden Gesetz ist und wie sich sein Verständnis von dem der Schriftgelehrten unterscheidet. Wir lesen von Vers 21 bis Vers 26. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird im Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Was ist falsch an dem Satz, du sollst nicht töten? Wer aber töten wird, der wird im Gericht verfallen sein. Wir lesen den ersten Teil in den 10 Geboten. Da lesen wir, du sollst nicht töten. Und in 4. Mose 35 ist von dem zweiten Teil die Rede. Da ist von diesem Gerichtsverfahren die Rede. Die Schriftgelehrten brachten diese zwei Aussagen zusammen. Und dadurch, dass sie es so zusammenbrachten, nahmen sie Gewicht aus dem ursprünglichen Gebot heraus. Die Motivation, nicht zu töten, sind nun lediglich die damit verbundenen Konsequenzen durch ein Gericht. Hier war von Gott keine Rede mehr. Und die Schriftgelehrten hatten aus diesem Gebot wirklich eine rein legale Angelegenheit gemacht. Sie waren damit zu Dienern des Buchstabens geworden und sie haben den Geist dieses Gebots außer Acht gelassen. Jesus offenbart den wahren Geist hinter diesem Verbot zu töten. Das Töten ist die letzte und dramatischste Stufe der Sünde, die bereits im Herzen beginnt. Zorn gegenüber einem Mitmenschen. Und Jesus bringt zum Ausdruck, dass bereits Gedanken des Zorns ein Fall für das göttliche Gericht sind und verächtliche Worte bereits so schlimm sind, dass wir die Gottesferne, die Hölle, zur Folge haben müssen. Zorn kommt schnell bei zwischenmenschlichen Konflikten mit hinein, oder? Ob es zu Hause ist, mit dem Ehepartner, mit den Kindern oder ein Konflikt mit Arbeitskollegen. Wenn nicht an der Oberfläche, dann zumindest ganz sicher in unseren Gedanken, in unserem Herzen. Und Jesus spricht hier am Anfang über das Tötungsverbot, geht aber dann noch viel weiter in seiner Auslegung. Er spricht am Ende wirklich über Konflikte im Allgemeinen. Er bringt zum Ausdruck, dass wir Konflikte so schnell wie möglich lösen sollen. Wir haben überhaupt keinen Anlass zu warten. Er empfiehlt uns, sofort auf unser Gegenüber zuzugehen. Und mit seinen Ausführungen schärft Jesus unser Verständnis von dem Gebot. Wir sollen nicht nur unseren Zorn im Blick haben, sondern wenn jemand anderes etwas gegen uns hat, dann sollen wir sogar die Initiative ergreifen und den ersten Schritt auf unseren Konfliktpartner zumachen. Ist es nicht gerade das, was uns oft besonders schwerfällt? Wir denken, ja, was will der eigentlich? Wir verstehen nicht, wie der Zorn zustande kommt. Aber plötzlich ist jemand da, der verletzt ist und der etwas im Herzen gegen uns trägt. Und wie schwer fällt es uns dann oft, diesen Schritt auf den Konfliktpartner zuzumachen? Manchmal sind wir uns gar nicht bewusst, wie wir mit unserem Verhalten verletzen und Zorn hervorrufen. Aber wenn wir zurückdenken an den Anfangsabschnitt der Bergpredigt, was steht dort? Friedensstifter werden Söhne Gottes heißen. Das ist es, was Friedensstifter auszeichnet. Friedensstifter warten nicht drauf, bis der andere kommt, sondern Friedensstifter machen den ersten Schritt, ergreifen die Initiative. Und das Prinzip, was hier zum Ausdruck kommt, hängt mit dem grundsätzlichen Kritikpunkt an den Pharisäern und Schriftgelehrten zusammen. Für sie war der Buchstabe wichtiger als der Geist des Gesetzes. Und in 2. Korinther 3, Vers 6 lesen wir, dass der Buchstabe tötet, der Geist aber lebendig macht. Als Gläubige haben wir den Heiligen Geist. Im Blick auf Gottes Gesetz schärft der Heilige Geist unser Gewissen. Wir sollen nicht wie Juristen mit Gottes Gesetz umgehen. Besonders nicht wie deutsche Juristen. Das ist, glaube ich, hier so der Hang, gerade in Deutschland, dass man auf den Buchstaben mehr achtet als auf den Sinn dahinter. Sondern wir sollen wirklich diesen Sinn dahinter begreifen und sensibel werden im Blick auf Gottes Werte, die mit diesem Gesetz verknüpft sind. Gott schaut auf unser Herz. Er schaut auf unsere Gesinnung, auf unsere Einstellung. Wir können uns hier die Frage stellen, wie es um unser Verständnis von Gottes Gesetz steht. Und diese Frage können wir uns stellen bei all den Beispielen, die wir in diesem Kapitel lesen. Schauen wir auf den Buchstaben wie die Pharisäer? Oder versuchen wir, den Geist des Gesetzes wirklich zu verstehen? An einer anderen Stelle in Lukas 16 sagt Jesus den Pharisäern: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, Gott aber kennt eure Herzen. Denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott. Suchen wir gedanklich nach Wegen, uns zu rechtfertigen? Versuchen wir immer einen Ausweg zu finden? Ich habe doch noch nie jemanden umgebracht. Übersehen wir den tieferen Sinn hinter dem Gebot Gottes? Oder wären wir demütig und erkennen, dass auch wir angesprochen sind im Blick auf unser Verhalten in Konflikten, unseren inneren Zorn, aber auch die Worte, die uns über die Zunge gehen? Jesu Aufforderung an uns ist deutlich und klar. Klär diese Dinge schnell mit deinen Mitmenschen. Schiebe es nicht auf. Tu es noch heute. Lass uns diese Aufforderungen Jesu ernst nehmen. Wenn wir das tun, dann werden auch andere merken, dass wir anders sind. Dann werden sie merken, dass in unserem Leben ein anderer Geist herrscht. Das wird ihnen als Licht und Salz auffallen in unserem Leben. Wir lesen weiter und wir kommen zum nächsten Beispiel. Jesus spricht über Gottes Verständnis von Ehebruch. Erneut kein leichtes Thema und es wird wahrscheinlich nicht oft drüber gepredigt. Nichtsdestotrotz ist es enorm wichtig und es ist Teil dieser Bergpredigt. Ab Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Sehr drastische Worte. Und erneut macht Jesus hier klar, dass es nicht primär um die äußerliche, sichtbare Sünde geht, dass Ehebruch nicht erst dann vorliegt, wenn ich mit einer anderen Frau als meiner eigenen geschlafen habe, sondern Ehebruch fängt in den Gedanken an. Schon der begehrliche Blick wird von Gott genauso als Ehebruch betrachtet wie das physische, sichtbare Handeln. Und der Teufel verführt uns dazu, Sünde klein zu reden und eben nur auf das äußerliche, physische zu schauen. Wir sagen uns vielleicht, ich bin doch gar nicht so schlecht. Ich habe keinen Ehebruch begangen. habe niemand ermordet. Wenn wir so denken, dann fehlt uns noch die Grundvoraussetzung, um die Bergpredigt zu verstehen. Dann fehlt uns Armut im Geist. Sobald wir uns allerdings Gottes Verständnis seines Gesetzes wirklich zu eigen machen, dann werden die Abgründe sehr tief. Wir verstehen plötzlich, wie schwer unsere Sünde wiegt. Nur dann, übrigens, nur dann verstehen wir wirklich auch die Heiligkeit Gottes. Weil der Kontrast zu unserem Herzen so groß ist. Wenn wir unser Herz betrachten, kommen wir dann zu dem gleichen Schluss wie Jeremia, der einmal sagte, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Nur wenn wir das Gesetz so verstehen wie Jesus, verstehen wir den wahren Zustand unseres eigenen Herzens. Nur wenn wir das Gesetz so verstehen wie Jesus, verstehen wir wirklich den Grund für seinen Tod. Nur wenn wir das Gesetz so verstehen wie er, flüchten wir uns in seine Arme, machen uns ganz abhängig von ihm und seiner Gnade. Dann sind wir arm im Geist. Dann werden wir trauern angesichts der Schwere unserer Sünde. Dann werden wir hungern und dürsten nach seiner Gerechtigkeit. Und er wird uns trösten. Und er wird uns sättigen. Jesus gibt uns in seiner Predigt radikale Empfehlungen, wie wir mit dem Ehebruch in unserem Herzen umgehen sollen. Er sagt hier, wir sollen unser Auge ausreißen, wenn es uns Anlass zur Sünde gibt. Ich glaube, diese Empfehlung, das Auge auszureißen, gilt vor allem uns Männern. Hiob sagte deshalb, einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Welche Maßnahmen ergreifen wir, um unser Herz zu schützen vor der Versuchung, gedanklich Ehebruch zu begehen? Für uns Männer ist es ganz sicher wichtig, unsere Augen bewusst zu steuern. Wir müssen überlegen, wo und wann ist das Risiko für uns besonders hoch? Ist es vielleicht der zweite Blick auf die Werbeplakate mit halbnackten Frauen? Oder werden wir zu Narren, indem wir den entsprechenden Links im Internet folgen? Welche Filme sehen wir uns an? Nicht nur alleine, sondern als Ehepaare, als Familien. Viele Filme sind voll mit dieser Sünde. Und wir genießen es, solche Filme anzuschauen. Damit sündigen wir in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Vorstellungen. Für Frauen ist es oft weniger das Auge. Für Frauen ist es eher diese emotionale Aufmerksamkeit, die sie von Männern kriegen. Die Gespräche mit Männern, die sich vielleicht um seelische Angelegenheiten drehen. Und wenn Frauen diese Art von Aufmerksamkeit kriegen, dann müssen sie aufpassen, dass sie nicht in Gedanken anfangen zu sündigen und Ehebruch begehen. Liebe Schwestern, über welche Themen redet ihr mit Männern in eurem Umfeld? Was macht es mit eurem Herzen? Wo überschreitet ihr in Gesprächen Grenzen, sodass euer Herz in Versuchung gerät? Welche persönlichen Grenzen könnten euch helfen, sodass diese Versuchung gar nicht erst aufkommt? Wir stehen alle in dieser Gefahr. Männer auf ihre Art und Weise und Frauen auf eine andere Art und Weise. Und wir alle haben uns so schon schuldig gemacht an unseren Ehepartnern und an unserem Herrn. Wir kommen zum nächsten Beispiel in unserem Text. Jesus spricht über Scheidung. Erinnern wir uns noch einmal an den Zusammenhang. Jesus gibt hier kein neues Gesetz, sondern er zeigt seinen Zuhörern, was das wahre Verständnis des bereits offenbarten Gesetzes ist. Jesus spricht das Thema Scheidung an, weil die Männer, wohlgemerkt die Männer, vor allem damals, es sich hier allzu leicht gemacht haben und ihre Frauen aus allen möglichen Gründen entlassen haben. Im mosaischen Gesetz finden wir drei Prinzipien, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehe, aber ich möchte es einfach kurz zusammenfassen. Das erste Prinzip war, vor einer Scheidung war es nötig, dass ein Mann nachweisen konnte, dass die Frau unrein geworden ist. Und er musste das in Verbindung mit zwei Zeugen nachweisen. Das zweite Prinzip war, dass der Mann im Falle einer Scheidung der Frau einen Scheidungsbrief ausstellen sollte. Damit bekam Scheidung einen formalen Charakter. Männer konnten nicht einfach nach Lust und Laune ihre Frauen entlassen, sondern sie mussten im Scheidebrief den Grund angeben und nachweisen, dass sie die Frau entlassen, weil sie etwas Anstößiges an ihr gefunden haben. Das können wir in 5. Mose 24 nachlesen. Das dritte Prinzip aus dem mosaischen Gesetz war, dass ein Mann seine geschiedene Frau nicht erneut heiraten durfte. Diese Prinzipien machen klar, dass die Ehe im jüdischen Volk nicht einfach nach Lust und Laune geschlossen und geschieden werden konnte. Die Prinzipien wurden nötig, um dieses Thema zu regulieren und das Chaos zu reduzieren. Wir lesen später im Matthäusevangelium, dass Jesus kommentiert und sagt, aufgrund eurer Herzenshärte wurden diese Dinge so eingeführt. Das Problem war, dass die Pharisäer die Regelung aus diesem mosaischen Gesetz in ein Gebot zur Scheidung unter bestimmten Umständen umgewandelt haben. Wir verstehen das, wenn wir Matthäus 19 lesen. Wir werden das jetzt nicht im Detail anschauen. Aber dort stellten die Pharisäer die Frage, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Ihr Verständnis war quasi, jedes Mal, wenn bestimmte Bedingungen vorliegen, dann ist Scheidung der gebotene, nötige Schritt. Das Gesetz Moses hat aber nie geboten, dass ein Mann sich von seiner Frau scheiden muss oder umgekehrt. Es regelte lediglich die Bedingungen für eine Scheidung, gab aber keine Empfehlung, sich auf jeden Fall in den entsprechenden Umständen scheiden zu lassen. Gott hasst Scheidung. Die Pharisäer nahmen das Gesetz Moses und entwickelten ihre eigene Interpretation, was denn nun alles anstößig ist, um eine Scheidung zu ermöglichen. Sie lehrten letztlich, dass ein Mann seine Frau scheiden konnte, wenn er sie nicht mehr mochte, wenn er irgendetwas fand, das nicht mehr zu seiner Zufriedenheit war. Das war dann ihre Interpretation von einer Anstößigkeit. Das Ergebnis war, dass zur Zeit unseres Herrn viel Unrecht an Frauen geschah, die aus den belanglosesten Gründen von ihren Männern geschieden wurden. Für die Pharisäer waren die Gründe der Scheidung letztlich unbedeutend. Was für sie zählte, war, dass auf jeden Fall ohne Ausnahme ein Scheidungsbrief ausgestellt werden musste. Sie waren sehr bemüht, dass dieses legale Detail in allen Fällen eingehalten wurde, was auch immer da drin steht. Sie waren leidenschaftliche Diener des Buchstabens. Was ist Jesu Verständnis? In seiner Erklärung in der Bergpredigt bezieht sich Jesus auf das Gebot, die Ehe nicht zu brechen. Wenn wir Matthäus 19 lesen, sehen wir, dass Jesu Verständnis von Ehe auch den Schöpfungsbericht mit einschließt. Ehe entsteht dann, wenn Gott einen Mann und eine Frau zusammenfügt als Einheit, einschließlich der körperlichen Einheit, ein Fleisch. Und die Ehe wird dann sichtbar gebrochen, wohlgemerkt sichtbar, wenn diese Ein-Fleisch-Beziehung durch Untreue kaputt geht. Dann ist es nicht mehr ein Fleisch. Und das ist von der Bibel her der einzige Grund, eine Ehe zu scheiden. Wenn die Ein-Fleisch-Beziehung zerstört wurde, wenn eine Ehe aus anderen Gründen geschieden wurde, dann besteht sie vor Gott nach wie vor, solange noch kein anderer Partner im Spiel war. Deshalb sagt Jesus auch, wenn jemand seine Frau aus anderen Gründen als Untreue entlässt, sorgt er dafür, dass die Ehe zu einem späteren Zeitpunkt wirklich zerstört wird. Nämlich dann, wenn ein neuer Partner ins Spiel kommt. Für einen Mann, dessen Frau untreu wird, ist es also vor der Bibel her der einzige Grund, der eine Scheidung ermöglicht. Und umgekehrt genauso für eine Frau, dessen Mann untreu wird. Wenn es einem solchen Fall zur Scheidung kommt, dann ist der untreue Partner vor Gott her wie ein gestorbener Partner. Die Einfleischbeziehung wurde dann tatsächlich aufgelöst und der betroffene Mann oder die betroffene Frau ist frei, erneut zu heiraten. Genauso wie nach dem Tod eines Partners. Jesus erinnert letztlich an die Prinzipien seines Gesetzes, die von Anfang an so gemeint waren, auch schon zu Moses Zeiten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten sich die göttlichen Gebote auf ihre eigene Weise zurechtgebogen und reduzierten die Gebote auf formale Aspekte. Sie erkannten nicht den Geist hinter diesen Geboten. Wir könnten jetzt noch weiterlesen und weitere Beispiele für ein solches falsches Verständnis des Gesetzes anschauen. Dazu fehlt uns aber heute die Zeit. Und ich habe es bewusst eingeschränkt auf diese Aspekte, weil es einfach die Zeit gesprengt hätte, hier weiterzugehen. Und mir war es wichtig, speziell zu diesem Thema Ehebruch, Scheidung, das nicht zu schnell zu überlesen. Was ist die Lektion, die Jesus seinen Jüngern und uns mitgibt? Er sagt schon vorher, wenn das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ich glaube, dass das Salz auch ein richtiges Verständnis von Gottes Gesetz ist. Ein Bewusstsein dieses Gesetzes in unserem eigenen Leben und ein Handeln danach, aber auch ein Lehren, so wie es hier heißt, Jesus mahnt uns, seine Gebote ernst zu nehmen, sie zu tun und sie zu lehren. Wenn wir das tun, dann sind wir das Salz der Erde. Die Gebote Gottes haben nicht nur den Charakter von Verboten. An einer anderen Stelle fasste Jesus das Gesetz zusammen. Auf die Frage eines Pharisäers nach dem größten Gebot sagte Jesus in Matthäus 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Die Liebe Gott gegenüber und die Liebe zu den Menschen ist das Licht der Stadt auf dem Berg, das von Weitem zu sehen ist. Das ist das Leben, was für Menschen in unserem Umfeld so attraktiv erscheint, dass sie sich unbedingt damit auseinandersetzen müssen. Und bedenken wir noch einmal, die Grundlage für all das ist ein vor Gott zerbrochenes Herz und Gottes Gnade. Aus unserer eigenen Kraft können wir niemals dem Maßstab Gottes gerecht werden. Und der Maßstab Gottes ist, dass wir vollkommen sein sollen. Wenn wir allerdings eine Haltung der Demut und Gottesfurcht einnehmen, wenn wir uns in diese vollständige Abhängigkeit zum Herrn flüchten, dann wird Gottes Geist in unserem Herzen und in unserem Leben Großes tun. Dann werden wir Salz und Licht sein für die Menschen in unserem Umfeld. Amen. Ich bete noch. Herr, wie groß und wunderbar sind deine Zusagen an uns, deine Seligpreisungen. Und wie wunderbar ist es zu wissen, dass es nicht auf unsere eigene Fähigkeit und Kraft ankommt, wenn es darum geht, deinen Maßstab zu erfüllen. Danke, Herr, dass du uns aber trotzdem deinen Maßstab vor Augen stellst und dass du uns die Kraft und deinen Geist dazu gibst, dass wir uns verändern lassen, sodass wir einmal vollkommener sind als jetzt, dass wir einmal dir ähnlicher sind, Herr. Danke, dass du ein Leben lang an uns arbeitest und wir bitten dich vor allem, dass du uns immer wieder den Finger auf die Wunden in unserem eigenen Herz legst und uns zeigst, was der nächste Schritt ist. Herr, wir haben gehört von Zorn, von Konflikten, wie wir damit umgehen, was du dir dafür wünschst. Wir haben gehört, was dein Blick ist, im Blick auf Ehe und auch die Sünde in dem Zusammenhang, Ehebruch und wie alles schon im Herzen anfängt. Und wir haben einfach gehört, was deine Prinzipien sind und wie du sie verstehst, was dein Gesetz für uns ist, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns immer weiter erkennen lässt, welche Schritte wir gehen können, dass wir nicht nur beim Hören bleiben, sondern dass du uns auch Gehorsam schenkst zum Tun und auch zum Lehren von anderen Geschwistern, von Kindern, auch von Menschen in unserem Umfeld. Hilf uns dabei, Salz zu sein, die Wahrheit zu verkünden. Hilf uns dabei, es aber auch in Liebe zu tun und den Menschen Gutes zu tun und die guten Werke zu tun, die du vorbereitet hast, Herr. Lass uns so Licht sein in unserem Umfeld, sodass Menschen Interesse bekommen und die Frage stellen, was ist anders in unserem Leben und sich auf die Suche begeben, Herr. Darum beten wir und wir bitten dich, dass du auch dieses Jahr besonders in unserer Auseinandersetzung mit diesem Thema, dass du Großes tust. Und wir noch mehr Zeugnisse hören von Begegnungen mit Menschen, die dich plötzlich wahrnehmen in unserem Leben. Herr, wir danken dir für dein Wort. Amen.